Diesen Sonntag möchte ich über eine Geschichte sprechen, wo Sie vielleicht denken, wenn Sie das hören, schon 20 Predigten darüber gehört. Und manchmal ist es so bei diesen berühmten Geschichten, dass man darüber gar nicht mehr predigt, weil jeder Prediger denkt, ja, die Leute haben schon 20 Predigten darüber gehört. Und trotzdem möchte ich diese Begebenheit anpacken, weil ich selber mit dieser Geschichte große Mühe hatte, jahrelang. Ich habe die nie wirklich verstanden. Und es ist die Geschichte, die Jesus erzählt vom barmherzigen Samariter. Die möchte ich jetzt mit uns betrachten. Ich lese diesen Text, wer mitlesen will, kann das gerne tun. Lukas Kapitel 10, Vers 25 bis 37. Ich lese den Text der Neuen Genfer Übersetzung. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, ja, und wer ist denn mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Weglagern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam, den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und er verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Also dieser Gesetzeskundige, also einer, der die jüdischen Schriften sehr gut kannte, der wusste, um was es geht in den alten Schriften im Alten Testament, fragt nach dem ewigen Leben. Damit stellt dieser Mann die wichtigste Frage, die ein Mensch überhaupt je in seinem Leben stellen kann. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ihm war offensichtlich klar, dass das Leben nach dem Tod nicht einfach zu Ende ist. Er will wissen, wie er ewiges Leben bekommt. Und ewiges Leben ist hier ein Begriff der Qualität, nicht der Länge. Der Gegensatz zum ewigen Leben ist nicht endliches Leben oder begrenztes Leben, sondern wir alle leben ewig. Jeder Mensch lebt ewig. Der Gegensatz zum ewigen Leben ist der ewige Tod. Oder wie das die Bibel auch nennt, die ewige Strafe. Jesus sagt, sie werden an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Ewig leben alle. Niemand stirbt und dann geht es nicht mehr weiter. Wenn man das gerne glauben möchte, dann glauben Sie das, aber Sie werden sich irren. Kürzlich habe ich einen Artikel gelesen, und das fand ich sehr interessant, über diese Sache da in Moskau, über das Musical-Theater da, oder das, die Oper oder was das war. Und da, die wurde ja dann von Rebellen, tschetschenischen, wurden die da eingekesselt in diesem Theater. Und da hatte seine Frau in einem Interview gesagt, die Atheistin ist, ich habe gebetet, obwohl ich Atheistin bin. Es geht, wenn wir gestorben sind, weiter. Und wenn wir dass unser Leben lang der festen Überzeugung sind, es geht nicht weiter, so werden wir, wenn wir an der Schwelle des Todes stehen, werden wir in Zweifel geraten, das kann ich Ihnen garantieren. Ewig leben wir alle. Entweder haben wir das ewige Leben oder das ewige Gericht oder der ewige Tod. Und wenn das stimmt, was Jesus hier sagt und was die Bibel lehrt, dann müssen wir dem fragenden Gesetzeslehrer zugestehen, dass er wohl keine bessere, zentralere und wichtigere Frage ihm hätte stellen können. Ich wünschte mir, dass die Menschen von heute viel mehr von dieser Frage umgetrieben würden. Warum fragen wohl Menschen so wenig nach dem ewigen Leben? Ist ihnen das zu unangenehm, zu peinlich? Von sowas spricht man nicht. Wir sind doch diesbezogen und nicht jenseitsbezogen. Marlene Dietrich gab eine erschütternde Antwort in einem Interview, als sie auf den Tod angesprochen wurde, ob sie vor dem Angst hat. Der Tod, sagt sie. Man sollte Angst vor dem Leben haben. Ja, aber vor dem Tod doch nicht. Da weiß man doch nichts mehr. Da ist doch aus. Sie glauben doch nicht, dass nachher etwas kommt. Ab was, so ein Quatsch, fürchterlich. Da kann man doch nicht daran glauben, dass die da oben alle rumfliegen. Gibt's ja gar nicht. Ja, und wenn's das eben doch gibt. Ich meine nicht, dass die da oben rumfliegen. Das ist menschliche Fantasie, die ein ernstes Thema lächerlich machen will. Aber wenn's das eben doch gibt, dass es nach dem Tod nicht einfach aus ist. Wenn die Bibel eben doch recht hat, indem sie uns mitteilt, dass nach dem Tod das Gericht kommt, auch wenn wir das nicht gerne hören, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht, heißt es im Hebräerbrief. Ich wünschte mir wirklich, dass diese Tatsache, dass wir die ernst nehmen und mit dem, was uns die Bibel sagt, nicht einfach so leichtfertig umgehen. Dieser Gesetzeskundige stellt diese Tatsache, dass es nach dem Leben weitergeht und dass es einen ewigen Tod und eine ewige Strafe gibt, überhaupt nicht in Frage. Er will nur von Jesus wissen, wie er das ewige Leben bekommt. Und er hätte keine geeignetere Person finden können, um diese Frage loszuwerden, denn Jesus ist, was das Leben betrifft, die Fachperson schlechthin. Nur schade, dass er von Jesus keine hilfreiche Antwort erwartet hat. Denn er wollte diese Frage Jesus nur darum stellen, um ihn in die Enge zu treiben. Denn er wusste schon, dass er ewiges Leben hat. Er war sich selbst ziemlich sicher. Und nun mag ihn die Reaktion von Jesus ein bisschen verwundert haben, weil Jesus ihm nicht gleich eine Antwort gibt, sondern eine Gegenfrage stellt. Er sagt ihm, weil er ja so ein gescheiter Mann ist, was steht denn im Gesetz? Ja, und jetzt kommt natürlich dieser Mann, der tatsächlich gesetzeskundig ist, ein hochkarätiger Theologe. Er sagt nämlich Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist sehr interessant, was dieser Mann antwortet als Gesetzeskundiger. Er hat nicht die 10 Gebote erwähnt. Er hat nicht gesagt, wir müssen alle 10 Gebote halten. Er hat nicht gesagt, wir müssen die Reinheitsgesetze halten. Sondern er hat die Essenz überhaupt der Gesetze hat er getroffen. Es geht um die Liebe zum Schöpfer und um die Liebe zum Mitmenschen. Das war ein phänomenaler Theologe. Er hat das miteinander verbunden. Er hat nicht auf die Gesetze gepocht, sondern er hat praktisch den Kern, das Herz des Gesetzes getroffen. Es geht nämlich um Liebe. Damit beweist er, dass er das Hauptanliegen des Gesetzes begriffen hat. Präziser hätte er überhaupt nicht antworten können. Jetzt hat er Jesus gezeigt, dass er es versteht. Jetzt weiß Jesus, jetzt hat er es mit einem hochkarätigen Theologen zu tun, der die richtigen Antworten zur richtigen Zeit geben kann. Er hat völlig richtig geantwortet. Ein absoluter Volltreffer. Und Jesus bestätigt ihm das auch. Ohne Wenn und Aber sagt er, du hast richtig geantwortet. Jesus sagt ihm das zu. Absolut richtig, da gibt's nichts zu deuteln, nichts abzusteigen. Du hast exakt die Sache auf den Punkt gebracht. Und vermutlich war dieser Gesetzeskundige ein bisschen geschmeichelt und vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, weil er Jesus noch nicht da hatte, wo er ihn haben wollte. Er wollte ihn nämlich anklagen können. So war etwas hin und her gerissen zwischen Stolz und Bestätigung. Ich bin eben doch gut, ich habe es ja gewusst, und ein bisschen Enttäuschung, jetzt habe ich ihn noch nicht in die Enge getrieben. Und nun fügt Jesus ein ganz kleiner Satz hinzu, der es wirklich in sich hat. Tu das und du wirst leben. Tu das und du wirst leben. Und jetzt hat dieser Gesetzeskundige ein Problem. Jetzt hat ihn Jesus an einem wunden Punkt getroffen. Denn dieser Gesetzeslehrer weiß auch, dass im Gesetz steht, im dritten Buch Mose, wer meine Gebote und Weisungen befolgt, bewahrt sein Leben. Also wer das Gesetz tut, der wird leben. Jesus macht ihm deutlich, du hast alles richtig erkannt, es stimmt, was du sagst, aber jetzt musst du das halt auch noch tun. Dann wirst du leben. Das Wissen allein nützt dir nichts. Nun war dieser Gesetzeslehrer sehr getroffen. Er wollte Jesus in die Enge treiben, von dem Standpunkt eines Gelehrten, ihm eine clevere Frage stellen, damit er ihn nachher packen kann. Und plötzlich hat er selber ein Problem, dass er den Eindruck hat, jetzt muss ich mich selber rechtfertigen. Und dann fragt er Jesus mit einer wieder sehr hochtheologischen Frage, ja, und wer ist denn mein Mitmensch oder mein Nächster? Das wurde nämlich unter den Gesetzeskundigen sehr stark diskutiert. Wer ist dann der Nächste, der Mitmensch, an dem ich die Gesetze und Barmherzigkeit ausleben müsste? Und jetzt hat er vermutlich erwartet, dass Jesus in der gleichen Weise, so in theologisch hochtrabender Art, ihm antworten werde. Aber das ist falsch. Jesus antwortet ihm nicht mit Lehrsätzen, sondern mit einer Geschichte. Er erzählt jetzt nun eben die Geschichte des barmherzigen Samariters. Ein Mensch, der von Jerusalem nach Jericho ging, eine gefährliche Strecke damals, fiel unter die Räuber, Wegelagerer und wurde da zusammengeschlagen und ausgeraubt und liegen gelassen, was wir auch heute tagtäglich passiert. Man ließ den halbtot liegen. Und dann kam plötzlich ein Priester von Jerusalem nach Jericho. In Jericho haben viele Priester gelebt, die sind da hin und her, weil sie im Tempel Dienst hatten. Eins ist natürlich noch interessant, sie sind nicht von Jericho nach Jerusalem gekommen, dieser Priester, sondern er ist von Jerusalem nach Jericho gekommen. Warum ist das wichtig? Weil er nicht Angst haben musste, dass er sich verunreinigen würde, wenn er dann im Tempel nachher dienen musste. Der Dienst am Tempel war vorbei. Er hätte diesen Mann berühren können. Jetzt sieht dieser Mann, läuft, sieht da irgendwo in einer Ecke diesen armen Kerl liegen, guckt noch hin, macht eine schnelle Entscheidung, ich mache einen weiten Bogen um ihn herum und er geht weiter. Ein Priester, ein heiliger Mann. Dann kommt der zweite, auch noch ein Heiliger. Auch einer zu den Tempeldienern gehört, ein Levit. Macht dasselbe. Sieht den Wegelagerer hier, nicht den Wegelagerer, den Halbtoten, Verletzte. Sieht ihn, macht einen weiten Bogen um ihn herum und geht weiter. Und dann kommt ein Mann aus Samaria, ein Samariter. einer, der verachtet war, von dem das Volk Israel nichts hielt, weil er aus einem Mischvolk stammte, einer, der vom Gesetz wusste, aber eben nicht so in der Art, wie man das im Judentum tat. Samariter galten als unrein, als nicht zum Volk Israel gehörig. Und nun kommt dieser Samariter. Er sieht diesen Menschen da liegen. Und was passiert bei ihm, wenn er ihn liegen sieht? Er bekommt Mitleid mit ihm. Es tat ihm einfach leid, einen Menschen so da liegen zu sehen, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Es hat ihm das Herz gebrochen. Und er nahm diesen Menschen und pflegte seine Wunden, sorgte für eine Unterkunft und er übernahm sogar die Heilungskosten. Und das tat er nicht, weil er sich an das Gesetz erinnerte und im Gesetz stand, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann, ah, jetzt ist ja das mein Nächster. Und ist es das mein Nächster oder ist das nicht mein Nächster? Muss ich jetzt ihm helfen? Muss ich ihm nicht helfen? Ah, oh, nein, ich muss ihm nicht helfen, ist glaube ich nicht mein Nächster. Oder, oh ja, ich muss ihm ja helfen, es ist mein Nächster. Nein, er hatte Mitleid mit ihm, nur Mitleid. Er tat ihm einfach leid, dieser Mensch. Um das geht es. Er hat das Gesetz in sich gehabt. Er war barmherzig. Er hat das Wesen Gottes gespiegelt durch seine Barmherzigkeit. Nicht das Gesetz, das geschrieben war, hat ihn dazu gebracht, sondern sein Herz, seine Barmherzigkeit hat ihn dazu gebracht, diesem Menschen zu helfen. Er tat ihm einfach leid. Und Jesus fragt nun diesen Gesetzeslehrer, was meinst du? Wer von den dreien, also von Priester, Levit und von diesem Samariter, hat an dem, der dem Weglager in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Und die Antwort, wie man von diesem klugen Mann nicht anders erwarten kann, war absolut richtig. Der, der Erbarmen mit ihm hatte und geholfen hat. Aber dieser Gesetzeslehrer brachte es nicht über das Herz, das Wort Samariter in den Mund zu nehmen. Deshalb muss er es umschreiben, weil er Samariter hasste. Darum sagt er, der Erbarmen an ihm zeigt, nicht der Samariter. Dieses Wort will er schon gar nicht in den Mund nehmen. Deshalb muss er es umschreiben und damit entlarvte schon Jesus einmal seine Herzensstellung, dass er Vorurteile und Hass in seinem Herzen hat und dass da sein wirklicher Mangel am Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes ist. Und wieder fordert ihn Jesus auf, dann geh und mach es ebenso. Und dann ist diese Episode zu Ende, dann wissen wir nichts mehr, was der Mann gemacht hat. Wie bekomme ich ewiges Leben? Hat nun Jesus die Frage wirklich beantwortet, wie man ewiges Leben bekommt? Weiß das dieser Mann nun? Ist das die Antwort, dass wir Gutes tun sollen, was ja ich immer so in Auslegungen, die ja drucksen sich immer um das rum, weil man irgendwie gar nicht weiß, was man mit dem Schluss anfangen soll. Ist es wirklich, dass Jesus sagt, dass wir Gutes tun sollen, dass wir denen helfen sollen, die benachteiligt sind, damit wir ewiges Leben bekommen? Hat Jesus hier für einmal ein soziales Evangelium verkündigt? Wirklich, es gefällt Gott sehr gut, wenn wir Gutes tun und bedürftigen Menschen helfen. In den Sprüchen heißt es, wer die Schwachen unterdrückt, beleidigt ihren Schöpfer und wer Hilflosen beisteht, ehrt Gott. Gott hat das sehr gern, wenn wir benachteiligten Menschen helfen. Aber nochmals, verbindet Jesus nun die Barmherzigkeit an unseren Mitmenschen mit dem ewigen Leben nach dem Motto, je mehr ich helfe, je eher komme ich in den Himmel? Ich meine, dass das Jesus nicht tut. Denn er kann sich selbst nicht widersprechen. Jesus lehrte deutlich, dass er das ewige Leben ist, er selber. Und dass nur er ewiges Leben geben kann. Ja, es ist der Wille meines Vaters, sagt er, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Also nur im Glauben an Jesus kann ein Mensch ewiges Leben bekommen. Aber warum sagt er das dem Gesetzeslehrer nicht? Der hat doch nach dem ewigen Leben gefragt. Warum gibt ihm Jesus nicht diese Antwort und sagt, ich bin ja das ewige Leben? Betrachten wir nochmals kurz, wie das Ganze abläuft. Der Schriftgelehrte wollte Jesus in die Enge treiben. Seine Frage war nicht wirklich, wie bekomme ich ewiges Leben, weil er sich selbst so sicher war, bis eine Gesetzesgläubigkeit, dass er das ewige Leben auf jeden Fall hat. Er wollte nur von Jesus eine Antwort haben, damit er ihn verurteilen kann und dem Hohen Rat ausliefern. Das war ja ihre Absicht. Er wollte Jesus eigentlich nur in eine Falle locken. Jesus lässt sich aber nicht in so Fallen locken, nie. Das ist übrigens faszinierend, wenn man das Evangelium liest. Immer wollen sie ihn in eine Falle locken. Nie fällt er hinein. Jesus ist zu weise. Und nun gibt er ihn eine Antwort, diesem Gesetzeslehrer, der ihn zutiefst ins Herz trifft. Der Schriftgelehrte merkt, jetzt hat Jesus bei mir einen sensiblen Punkt getroffen. Jetzt hat er ihm gesagt, sag mir, was ist das Gesetz, du sollst deinen nächsten Mitmenschen lieben wie dich selbst und Gott und so weiter. Und dann sagt Jesus, tu das, so wirst du leben. Und jetzt kam dieser Mann schon das erste Mal ins Schleudern. Und jetzt, wenn er ehrlich gewesen wäre, hätte er sagen müssen, Jesus, es tut mir leid. Ich kenne zwar das Gesetz. Mir ist das alles wirklich klar. Ich habe das schon mit allen Gesetzeslehren durchdiskutiert. Ich kann dir das ja auch sagen, aber Jesus, ich muss dir gestehen, ich schaffe das nicht. Ich kann es nicht tun. Mein Herz ist zu bitter. Ich schaffe das nicht. Sag mir doch, Jesus, gibt es da nicht einen anderen Weg, ewiges Leben zu bekommen, weil ich es so nicht erlangen kann? Und Jesus hätte ihm ganz bestimmt gesagt, wie er ewiges Leben bekommt. Dann hätte er ihm gesagt, zum Beispiel, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das hätte er ihm gesagt. Das wollte er gar nicht wissen. Er war nicht aufrichtig. Er wollte nicht kapitulieren, sondern er wollte sich selbst rechtfertigen. Als Jesus ihm die Geschichte erzählt hatte und ihn nochmals das zum Tun aufforderte, hätte er nochmals die Möglichkeit gehabt zu sagen, Jesus, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, so einen halbtoten Menschen anzurühren. Ich schaffe es noch nicht einmal, einen Samariter zu achten, der das tut. Mein Herz ist nicht so gut, wie es sein müsste, um das Gesetz zu halten. Ich habe nicht einmal Mitleid mit Menschen, die so dran sind. Er hätte Jesus gestehen können, dass er solchem Tun nicht in der Lage ist, weil sein Herz nicht von der Liebe, sondern von Hass, Stolz und Eifersucht geprägt ist. Oder er hätte es probieren können. Er hätte von Jesus weggehen können, das versuchen, und er hätte garantiert wieder zurückkommen müssen und sagen, Jesus, ich schaff's nicht, ich habe es jetzt nochmals versucht, sag mir bitte, gibt es nicht einen anderen Weg, ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus hätte es ihm gesagt, da bin ich überzeugt. Jesus hätte es ihm gesagt, aber er war zu stolz. Jesus praktiziert hier in dieser Erzählung überhaupt. Und wenn Sie mal das begriffen haben, dann begreifen Sie sehr, sehr viel in den Evangelien, das Sie vielleicht bis jetzt noch nicht begriffen haben. Jesus praktiziert hier einen Grundsatz, den er selbst gelehrt hat in der Bergpredigt. Matthäus 7, Vers 6. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Genau das macht Jesus hier. Er wirft die Perlen nicht vor diesem Gesetzeslehrer, der nichts anderes im Sinn hat, als kaum liegen die Perlen da, sie zu zertrampen und wegzuwerfen und sich gegen Jesus aufzumachen. Jesus wusste, dieser Mann sucht nicht wirklich das ewige Leben, sondern er sucht nur, mich auszuliefern. Jesus sagt nicht immer allen alles. Das ist ein wichtiges Prinzip. Jesus sagt nicht immer allen alles. Jesus sieht darauf, ob jemand eine echte Frage stellt, die ihn beschäftigt ob jemand wirklich die Wahrheit sucht und nach der Wahrheit fragt oder ob jemand einfach in die Enge treiben will, um sich selbst noch zu bestätigen. Mit dieser Offenheit, mit diesem Feingefühl, das Jesus hat, sollten auch wir Menschen begegnen. Wir müssen auch nicht immer allen gleich alles sagen. Wir müssen auch nicht immer alle mit dem Mahnfinger hinterher. Wir müssen überlegen, was ist weise zu sagen, damit der andere ins Nachdenken kommt. Das hat nämlich Jesus gemacht. Ich kann euch garantieren, der Gesetzeslehrer, der war ziemlich frustriert, als er weggelaufen ist. Weil er hat sein Ziel nicht erreicht und Jesus hat ihn in seinem Fundament erschüttert mit seiner Frage. Und so können wir auch, wenn wir zum Beispiel jemanden hören, fluchen. Flüche sind ja etwas Dummes eigentlich, die Leute realisieren das gar nicht. Weil ich ja mich selber verfluche. Die meisten Flüche, da beschwöre ich etwas auf mich herunter, ich will jetzt keinen nennen, kennt die selber. Und jetzt ist ein Arbeitskollege oder in der Schule oder wo ich studiere, sitzt einer neben mir und der flucht. Und dann ich als Christ bin völlig erschüttert und sage, das darfst du ja nicht fluchen, das darfst du ja nicht, das ist schlimm fluchen. Oder ich kann sagen, du, ich hoffe, Gott nimmt dich nicht ernst. Was denkt ihr, wo er mehr reagiert? Wenn er ihm sagt, ja, du darfst ja nicht fluchen, du darfst ja nicht fluchen. Dann sagt er, ja, das sind typisch diese Christen, oder? Da darf man überhaupt nichts. Aber wenn ich ihm vielleicht sage, du, ich wünsche dir, dass Gott das nicht ernst nimmt, was du jetzt eben gesagt hast. Dann denkt er vielleicht nochmal darüber nach, was er gesagt hat und realisiert, dass er praktisch einen Fluch auf sich herabgewünscht hat, auf sich selbst. Wir müssen nicht allen Menschen immer alle unseren tiefsten und intimsten Glaubenserfahrungen präsentieren. Wir sollen lernen zu merken, was den anderen wirklich bewegt, was er wissen möchte. Ich antworte anders, wenn mich jemand nach dem Glauben fragt und ich merke, der will etwas wissen. Oder ob einer da ist, der will mich einfach provozieren, dann antworte ich anders. Dann reagiere ich anders, nehme ich andere Bibelstellen. Wir müssen nicht mit einem 0815-System an die Menschen heran, sondern wir müssen lernen, diese Sensibilität zu entwickeln, die wir auch mit der Hilfe des Heiligen Geistes entwickeln können. Dass wir verstehen, wenn Menschen Fragen stellen, was sie wirklich wissen wollen und was sie für ein Vorhaben ausführen. Und vielleicht gehörst du zu denen, die gerne wissen möchten, wie man ewiges Leben bekommt. Vielleicht suchst du wirklich nach dem ewigen Leben. Dann sagt Jesus zu dir, wer auf mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod zum Leben getan. Er hat das ewige Leben bekommen. Jesus möchte, wenn du das noch nicht hast, dir das ewige Leben schenken. Du tust, oder dies tut er nur, wenn du wirklich bei ihm suchst. Und dich nicht ständig versuchst zu rechtfertigen und ständig versuchst zu erklären, dass diese Sache mit Jesus eh nicht so wichtig ist und dass Jesus eh nur einer von vielen Göttern ist und eh nur eine von vielen Religionen ist und du einfach nur das beweisen willst, dass Jesus nicht diese Bedeutung hat, wirst du nie dieses ewige Leben bekommen. Er rettet uns, wenn wir endlich uns selbst erkennen und erkennen, wie tief und abgründig unser Herz in Wirklichkeit ist. Wenn du das erkennst und anerkennst, kannst du Jesus begegnen und er wird dir ewiges Leben schenken. Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering sind und gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Jesus ist darum gekommen, dass er uns erlösen kann. Das heißt, er will uns, dir und mir, ewiges Leben schenken. Er starb für dich am Kreuz und auch für mich, damit wir mit Gott, dem Schöpfer, in Frieden leben. Das ist Gottes Liebe zu uns Menschen. Und wer noch nicht ewiges Leben hat, der sollte danach suchen. Der sollte Jesus nicht versuchen, die Stirn zu bieten und ihm zu zeigen, dass er gar nicht nötig ist, sondern er sollte sich beugen vor dem wahren, lebendigen Gott. Und Gott verspricht seinem Volk Israel, und das gilt auch für uns hier in Zürich, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Wer den wahren Gott sucht von ganzem Herzen, von dem wird sich Gott finden lassen, das kann ich garantieren und für das die Hand ins Feuer legen. Wer Gott von Herzen sucht, Gott wird sich finden lassen, er wird sich nicht verstecken. Und jedem wünsche ich von ganzem Herzen dieses ewige Leben. Und ich bin gerne bereit, auch durch zu helfen, wenn jemand eine Frage hat, auch die zu beantworten von der Bibel her. Man darf fragen, man darf suchen, man soll Antworten bitten und Antworten holen. Aber schlussendlich ist es wichtig, dass wir Gott von ganzem Herzen suchen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann frag dich doch mal, warum du dich ihm nicht stellen möchtest. Warum weichst du ihm aus? Ist es dein Nachbar oder deine Mutter oder dein Freund oder deine Freundin? Oder dein Ehepartner? Wo du denkst, ja, wenn ich jetzt sage, jetzt ist Jesus in meinem Leben wichtig, dann bekommt er einen Lachkrampf. Dann soll doch der lachen. Sein Problem. Aber bin ich wirklich bereit, ewiges Leben zu verschenken, einfach nur deshalb, weil ich Angst habe, dass jemand lachen könnte? Wir sprechen hier nicht von einer Woche Ferien, sondern wir sprechen hier vom ewigen Leben, von dem, was nach dem Tod ist. Bin ich wirklich bereit, für Ansehen oder ein bisschen Anerkennung oder für Freunde, die mir dann eh mal irgendwann den Rücken kehren, einfach nicht Jesus zu folgen? Gott liebt dich. Er streckt dir seine Arme entgegen. Aber du kannst nicht zu ihm kommen in Stolz und Erhabenheit und Gott dann noch vorschreiben, wie er sich dir gegenüber zu verhalten hat. Wie bekomme ich ewiges Leben? Das ist die Frage, die dieser Mann stellt. Und er bekommt nicht eine direkte Antwort, weil er Jesus in die Enge treiben will. Und wenn er ehrlich gewesen wäre, dieser Mann, dann hätte er Jesus gesagt, Jesus, ich kenne zwar die Gesetze, ich kenne die Regeln, ich weiß alles, aber ich muss dir gestehen, wenn ich ganz aufrichtig bin, ich schaffe es nicht, das zu tun. Obwohl im Gesetz steht, ich soll das tun. Und wenn ich das nicht schaffe, Jesus, dann muss es doch noch eine andere Antwort geben. Das schafft ja kein Mensch. Gib mir doch die Antwort, wenn du sie weißt, wie bekomme ich wirklich ewiges Leben? Und Jesus hätte ihm gesagt, glaube an mich und du wirst leben. Aber das wollte er nicht. Hätte ihm das Jesus von Anfang an gesagt, er hätte gar nicht mehr hingehört, er hätte Jesus gleich verschrien. Aber Jesus wirft die Perlen nicht vor die Schweine. Das müssen auch wir nicht. Auch wenn wir noch so gute Erklärungen haben, wenn wir noch so viele biblische Richtigkeiten wissen, wenn wir damit nur unsere Bosheit und unseren Egoismus und unseren Hass überdecken, kann Gott nie und nimmer Gefallen daran finden. Wir werden dann wie dieser Gesetzeslehrer von Jesus weglaufen, vielleicht traurig, und vielleicht enttäuscht. Es stimmt immer noch, was wir in den Sprüchen lesen. Menschen, die ihm mit redlichem Herzen folgen, finden bei ihm, bei Gott Schutz und Hilfe. Das gilt für alle Zeit. Wer bei Gott aufrichtigen Herzens Hilfe sucht, wird sie finden. Und wer zu Jesus kommt, bekommt ewiges Leben. Und wer von Herzen Jesus sucht, von dem wird er sich finden lassen. Und wer nur ein bisschen religiös sein will und ein bisschen mit den Christen spielen und die Christen ein bisschen locken mit x raffinierten Fragen, die werden vielleicht die Christen durcheinander bringen. Aber wisst ihr was? So bekommt ihr kein ewiges Leben. So geht das nicht. Gott lässt das nicht mit sich so umspringen. Und wenn ihr auch Christen verlachen könnt, wenn die Argumente vielleicht auch mal falsch sind, ihr bekommt nur ewiges Leben durch Jesus Christus. Und wenn ihr zu Jesus kommt, und ihn wirklich von Herzen sucht und nicht euer falsches Denken über Gott und Jesus Christus bestätigen möchtet, indem dass ihr Christen provoziert und mit Argumenten bombardiert, wo ihr schon zum Voraus wisst, dass das schwierig ist, eine Antwort zu finden. Aber es ist mal gut, um sich selber zu bestätigen. Kommt doch einfach zu Jesus. Gib nichts Besseres, nichts Schöneres, nichts, was euer Leben, für euer Leben mehr Bedeutung haben könnte. Denn er gibt ewiges Leben. Und damit entkommen wir der ewigen Strafe. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du auch diesem Schriftgelehrten selber noch eine Chance gegeben hast, in dem, was du ihm gesagt hast. Er hätte nochmals die Gelegenheit gehabt, über sich selbst nachzudenken, über seine Haltung dir gegenüber, über seine Haltung dem Gesetz gegenüber. Du hast ihm die Gelegenheit gegeben, klar sich selbst zu erkennen, dass er es eben nicht schafft, die Gesetze zu tun. Ja, Herr, und ich danke dir, dass der Schlüssel zum ewigen Leben nicht in unseren Taten liegt. Da würden wir alle versagen. Es liegt in der Beziehung zu dir, in der Hinwendung zu dir. Du, Herr Jesus, bist das ewige Leben. Und wir danken dir, dass wir das wissen dürfen und dass das die Bibel ganz klar und eindeutig bezeugt. Und so schenke, dass wir auch dir treu folgen und dass noch viele Menschen, auch hier in Zürich, aber auch weltweit, zu dir finden. Dass sie echt sich auf die Suche machen. Hilf uns, dass wir Menschen, die suchend sind, auch entdecken können. Führe sie zu uns, dass wir ihnen erzählen können, wie sie ewiges Leben bekommen. Und schenke, dass wir Menschen ins Nachdenken bringen, die vielleicht etwas oberflächlich oder auch manchmal hochtrabend über unseren Glauben denken und über dich. Und dass wir ihnen Fragen stellen können und Antworten geben, die an ihren Fundamenten rütteln, wo sie fundamental nochmals über ihr Leben und über ihren Glauben nachdenken müssen. Danke, hast du das auch in unserem Leben getan. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du uns liebst. Amen.